Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über die dritte Staffel von True Detective. Bevor wir das tun, sprechen wir aber noch über neue Musik und über einen Film, den ich im Kino gesehen habe, nämlich Widows von Steve McQueen. Jetzt geht's los.
Bei mir gibt es musikalisch so ein, zwei Neuigkeiten. Vielleicht hast du das ja auch schon mitbekommen über die diversen Blogs, dass Ryan Adams jetzt angekündigt hat, dieses Jahr 3 Alben rauszubringen.
Ach du Schande. 3. Ich habe das Gefühl, aber das war 2017, ne, dass das letzte rauskam.
Das hat er schon mal gemacht. Und er hat es auch so angekündigt auf Twitter irgendwie, remember that year when I put 3 albums in a row, let's do it again.
Freak.
Also so ein bisschen Selbstzitat. Es gibt so 2 Tracks, kann man glaube ich schon vorab hören. Einen davon habe ich schon gehört, Doll's Town Girl, den finde ich ganz okay. Ich finde, es ist vom Sound her wieder ein bisschen mehr so, noch eine Stufe wieder zurück. Nicht so ganz so 80er und so.
Das hat mir ja gefallen, bisschen, muss ich sagen.
Hat wieder ein bisschen mehr so diesen Country oder diesen Singer-Songwriter-Touch drin. So. Okay. Ja, beim letzten Album bin ich so richtig überzeugt gewesen. Und auch vom Konzert, da hatte ich ja auch gemischte Gefühle. Da haben wir, glaube ich, auch schon im Rahmen von einer Folge mal drüber gesprochen.
Ja, haben wir.
Ich habe da sehr große Vorbehalte. Aber andererseits finde ich es geil. Nächsten Mittwoch erscheint die Single Fuck the Rain als erste Vorbote vom ersten der 3 Alben Big Colors.
Was ich mich frage, ist, wenn da so 3, also ich überlege gerade, wann, also die Eels haben ja mal, aber auch nicht in einem Jahr, aber so relativ schnell hintereinander diese Trilogie veröffentlicht, ne? Also mit End Times, wie ist denn das dritte denn jetzt nochmal? Irgendwas mit Tomorrow. Wie hieß denn das?
Tomorrow Morning.
Tomorrow Morning. End Times und die Ombro Lobo war die erste von den 3, ne?
Ja.
Die waren ja auch sehr unterschiedlich, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass mit Ryan Adams, war das bei dem auch so zuletzt? Weil du machst ja da nicht 3 Alben, die eigentlich auch ein langes Album hätten sein könnten, oder? Wobei, es kann es ja so und so gehen.
Also er hatte irgendwie dieses extrem produktive Jahr, 2006 muss das gewesen sein, da kam Cold Roses raus, so ein bisschen so in Grateful Dead Richtung gehendes Country-Rock-Album, ja. Relativ pur. Und dann Jacksonville City Nights, das war nochmal mehr Country und weniger Rock, also auch so ein bisschen so sehr so so ein bisschen Southern-mäßig. Und dann 29, so als ganz persönliches, intimes Solo-Album. Die anderen beiden hat er auch mit seiner damaligen Band The Cardinals gemacht.
Wollte ich gerade fragen, ob das alles Cardinals oder ob das Solo war.
Und das andere dann Solo und dann das war so ein bisschen autobiografisch halt. Ne? Das darüber, dass er halt so 29 geworden ist. Da war er auch, glaube ich, in einer sehr schlimmen Drogenphase die ganze Zeit, was ihn dann einfach auch so ein bisschen so angefixt hat.
Ja.
Ja, und jetzt, wie es ihm geht, ich weiß es gar nicht. Also ich habe das auch nicht mehr so richtig verfolgt. Der hat da, glaube ich, eine Zeit lang ziemlich extrem auf Instagram irgendwie Sachen rausgehauen. Jetzt scheint es wieder ein bisschen besser zu gehen. Jetzt macht er dauernd so Live-Videos, wo er irgendwie abwäscht oder seine Katzen füttert oder dann irgendwie auf so Akustikgitarre so ein paar Songs spielt. So.
Folgst du ihn auf Instagram?
Ja, jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich bin ja Follower und ich habe es aber nicht so richtig mitbekommen, was er sonst gemacht hat. Und jetzt gucke ich wieder so ein bisschen. Halt, versuche ich mich wieder so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten.
Ja.
Ja, also scheint es ihm einigermaßen gut zu gehen. So, ich glaube, also er hat auch irgendwie was irgendwie von Therapie und so erwähnt. Von daher.
Gut für ihn.
Mal gucken.
Also, wie man so schön sagt. Mhm. Ich bin aber auch nicht so sicher, warte mal, wem war der denn nochmal liiert mal? Das ist auch schon ewig lange her, ne? Dass der.
Mit Mandy Moore war er mal liiert und mit Pinker,
Ich weiß es nicht.
Ja, mit so ein paar Schauspielerinnen auch so sehr hübsch. Ja.
Also Wikipedia lese ich jetzt auf den ersten Blick nur Mandy Moore, und das ist aber auch schon, die haben sie erst 2016.
Parker Posey,
ja.
Parker Posey, genau.
Ja, achso, für die hat er auch irgendeinen Song geschrieben, ne?
Christmas Parker. Ja. Ja. Den habe ich einmal auch in unsere Weihnachts-Playlist gepackt.
Richtig, genau. Und er leidet an so einer Innenohrerkrankung, ne? Deswegen er Tinnitus und so Schwindeldinger hat.
Ja, da hat er ja einmal so komplett auch eine Auszeit genommen, wegen dieser Meniere's Disease. Und naja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also auch diese beiden letzten Alben, die er gemacht hat, die waren auch so von dem Ganzen drumherum, wie er da so auch drauf war, da hat er so ein bisschen viel für mich so auf so, auch das hängt auch, glaube ich, mit diesem 80er-Ding zusammen, hat sich so auf sehr, sehr jugendlich gegeben und auch auf dem Konzert und auf verschiedenen so 80er-Jahre Metal-Shirts angezogen und so, also irgendwie so ein bisschen so versucht, so seine Jugend irgendwie so ein bisschen zu channeln, und vielleicht ist er da jetzt so ein bisschen raus wieder.
Ja, also es ist
so zwanghaft irgendwie irgendwas so zu produzieren, einfach Musik machen.
Ja, Ryan Adams, ich überlege gerade, ob ich musikalisch, also ich habe auf jeden Fall, nachdem wir da letztes Mal drüber gesprochen haben, in die Singles von den Raconteurs reingehört und habe dann auch das eine dann als Outro-Musik benutzt. Jetzt fällt mir gerade nicht mal ein, wie die Single heißt, aber klingt auf jeden Fall vielversprechend, also könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich fand's auch ganz okay, so, ja.
Und ich war auch noch im Kino letzte Woche. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob der Film, weil ich glaube, der ist schon, ich weiß nicht noch, wenn er in Deutschland angelaufen ist. Würde ich auf jeden Fall nochmal gerne empfehlen, von Steve McQueen, Widows, der den deutschen Beititel Tödliche Witwen hat. Und der Film ist, wenn man, man stelle sich vor, man hätte statt Ocean's 8 einen Film gemacht, in dem es auch um Frauen geht, die einen Heist planen, allerdings einfach als guten Film. Also es ist ein Krimi-Drama eher, es gibt so ab und zu auch lustige Elemente oder so, aber sehr gut schauspielerisch besetzt, interessantes Spannungsverhältnis, so in dem das Ganze stattfindet, mit interessanten Frauen, Figuren, die allesamt halt eben gemeinsam haben, dass sie jüngst verwitwet sind, weil ihre Männer bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen sind. Und dann sind ist eine quasi, übernimmt so quasi so die Anführerrolle und plant auf Basis der Notizen von ihrem Mann Geld zu erbeuten, weil sie Schulden wohl hat, bei Gangstern, die sie gezwungen ist abzubezahlen. Und ist mit Viola Davis in der Hauptrolle. Liam Neeson spielt ihren Mann. Dann Michelle Rodriguez spielt eine der Frauen auch sehr gut. Eine Schauspielerin, jetzt muss ich überlegen, wo hatte ich die? Die hatte die in Bad Times at the El Royale die Sängerin gespielt hat. Mir fällt ihr Name gerade nicht mehr ein. Ich glaube, das ist auch eine britische Darstellerin. Die spielt auch eine der vier Damen, und ansonsten noch Colin Farrell spielt mit und Daniel Kaluuya aus Get Out, der spielt da auch, der spielt so einen Gangster.
Ah ja.
Ich will gerade noch richtig sagen, wie die Dame heißt. Die heißt Cynthia Erivo. Und ist eine britische Schauspielerin. Und die vierte Frau, die noch mitspielt, ist Elizabeth Debicki, eine Australierin, die unter anderem in Great Gatsby mitgespielt hat. Mhm. Was bei diesem Film interessant ist, das basiert auf einer britischen Miniseries. Also das war ursprünglich mal so ein Fernsehmehrteiler und wurde jetzt quasi aber nach Amerika verlegt, und das Ganze spielt in Chicago, es spielt noch so ein bisschen korrupte Lokalpolitik eine Rolle, also der Colin Farrell spielt so ein Sohn von einem Stadtratsabgeordneten, der quasi dessen Sitz erben will und gerade im Wahlkampf sich befindet. Ja, also ist ist Empfehlung. Definitiv eine Empfehlung, ist spannend, überlegt. Ist ein bisschen länger als zwei Stunden, aber ist, und der Film nimmt sich auch Zeit, weil am Anfang ist es mehr Drama, als es dauert ein bisschen, bis du das so gut anfängt, ist ja jetzt keine krasse Action oder so, aber es ist spannend, sehr spannend. Hat auch so seine Twists und Turns so. Es ist aber jetzt nicht so wie so ein, das hat mich halt eben so gestört bei Ocean's 8, das war halt so formularisch, so dass du halt so, du musst halt immer diese Twists, ja. Diese, das, weil das halt so witzig sein muss, so. Und hier hast du halt eben wirklich, du hast das Gefühl, es geht um was, so, ne? Und das ist wirklich Drama.
Ist auch halt ein bisschen.
Natürlich,
ein bisschen
es ist wirklich ein Krimi-Drama, hätte ich jetzt gesagt, ne? Und, das Drehbuch ist von Gillian Flynn, das ist die Autorin von Gone Girl. Die hat, wie gesagt, das Drehbuch geschrieben auf Basis von dieser Fernsehserie, diesem Fernsehmehrteiler. Und der Steve McQueen, der das gemacht hat, ist ja der Regisseur von 12 Years a Slave. Also der, ich weiß nicht genau, warum dieser Film nicht auch mit für Oscars gehandelt wird. Ich guck gerade mal, ob der irgendwas nominiert hat. Er war nominiert bei den Satellite Awards. Was ist denn das eigentlich für ein Preis? Die werden erst im Februar vergeben. Von der International Press Academy, okay. Ursprünglich mal hießen sie The Golden Satellite Awards. Naja. Und Hans Zimmer hat den Score gemacht. Die war auch nominiert. Die Score ist mir in dem Film kaum aufgefallen. Also der Film war relativ still. Was umso interessanter ist, dass die Score dann von Hans Zimmer war, weil der ja sonst eigentlich eher für laut zu haben ist. Und ich sehe gerade, der hat von vielen Kritikern so Top-Ten-Listen-Platzierung bekommen für 2018. Also ich fand den wirklich einen angenehmen Film, wirklich. Also gerade so, weil was das Problem bei Ocean's 8 ist, das Problem ist nicht, dass es Frauen sind. Das Problem ist, dass man da versucht hat, oh, wir haben jetzt ein Franchise, jetzt müssen wir dieses Franchise wiederbeleben mit einem Spin-Off. Und denke mir so, mach doch lieber einen anderen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass er diese Schauspielerin zusammengebracht hat, aber warum muss das ein Oceans-Film sein, weißt du? Und hier, das ist halt eben, hätte man das nicht gemacht.
Ja, es wirkt halt auch so ein bisschen kalkuliert.
Ja, richtig. Einfach, ich fand jetzt Oceans jetzt auch nicht, ich hatte schon meinen Spaß im Kino, aber es ist jetzt auch nicht so zu sagen, dass ich sage, also Widows bleibt mir mehr im Gedächtnis, definitiv. Ansonsten noch als Vorankündigung, das hatte ich gestern den Link geschickt, dieses Velvet Buzzsaw, hast du das gesehen? Den Trailer? Ich habe dir über Facebook Messenger noch einen Link geschickt von einem Trailer auf YouTube für den neuen Film vom Regisseur von Nightcrawler, von Dan Gilroy. Das Ganze spielt in so einem Kunstmilieu und spielt in Los Angeles, ist so ein riesengroßer Cast, aber es hat sowas von surrealem Horror. Es geht dann so ein bisschen um Bilder, die sich bewegen und so. Es hat mich ein bisschen an, wobei nicht so direkt Pigments Modell von Lovecraft erinnert, aber es sah interessant aus. Ich habe erst gedacht, das sei so eine Satire, weil Jake Gyllenhaal spielt unter anderem mit und ich überlege gerade John Malkovich. Und ich dachte erst, es ging so, weil es fängt damit an, dass irgendjemand Bilder auf einem Speicher findet und dann die ganz toll gefunden werden und irgendwer gibt sich dann falscherweise als Maler aus, weil der Originalmaler verstorben ist und so und dann, hat es irgendwas Komisches mit diesen Bildern auf sich. Der kommt Anfang Februar auf Netflix raus.
Naja, habe ich hier gerade gesehen, 1. Februar auf Netflix. Klingt interessant. Ja, das Thema Netflix-Filme ist ja immer noch so ein bisschen, ich habe mir jetzt noch relativ kurzfristig diesen Io angeguckt, der auch auf Netflix ja erschienen ist, so als so ein postapokalyptischer Science-Fiction-Film. Und ja, also schöne Bilder, schön gemacht, aber leider so von der Handlung her und auch von dem, was passiert, eher mau. Schade, also irgendwie hat er auch wohl so ein bisschen bei der Besetzung so ein bisschen Pech gehabt, weil wohl offenbar Elle Fanning und Diego Luna für die Hauptrollen
vorgesehen waren.
Geplant waren und dann sind es jetzt zwei relativ unbekannte, Margaret Qualley, die man irgendwie, wenn man sie kennt, aus der Serie The Leftovers kennt. Anthony Mackie, der mir irgendwie bekannt vorher vorkam.
Ja, der spielt bei Avengers, der spielt, das ist hier der Falcon bei Marvel. Aber es ist auch keine so Riesenrolle,
die er da hat. Ja, der ist da immer auch so ein bisschen so unter ferner Liefen.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, und es ist halt so ein postapokalyptisches Setting, dass die Atmosphäre der Erde aus irgendwelchen Gründen ungenießbar geworden ist. sie, am Anfang gibt es so durch so ein Voice-Over, sagt die Hauptdarstellerin so ein bisschen ominös, ja, das ist wohl, weil die Erde jetzt versucht, weil wir sie so verschmutzt haben, versucht sie in den letzten Zügen das uns irgendwie zu vertreiben und macht deswegen die Luft ungenießbar. Also die Leute sterben alle reihenweise und dann passiert eine große Expedition zum Jupitermond Io, deswegen heißt der Film daher der Titel. Und sie ist
eher durchwachsen, ja, der Film insgesamt, oder?
Ja, also tatsächlich wirklich durchwachsen.
Also nicht,
ja.
Nicht.
Also sie ist so eine Wissenschaftlerin, die dann da geblieben ist. Dann trifft sie und ihr Vater ist auch so, auch ein Wissenschaftler, der so daran forscht, wie man also anhand von Bienen, wie man vielleicht doch noch eine Lösung findet, diese Atmosphäre, das wieder zu regeln. Und dann kommt halt dieser Anthony Mackie dazu, der auf der Suche nach ihrem Vater ist und da scheint so ein bisschen durch, der hat offenbar auch seine Familie verloren und so und der, man weiß nicht so ganz, was er im Schilde führt. Sie hat gleichzeitig noch einen Boyfriend, der auf dem Jupitermond schon ist und ihr immer so E-Mails schreibt und dann sagt so, ja, jetzt kommt bald das letzte Shuttle, also es gibt wohl noch Shuttle-Flüge, die von der Erde zu Io fliegen, aber jetzt wird es bald so die letzte Möglichkeit geben, zu ihm zu kommen und dann geht es so ein bisschen darum, macht sie es jetzt oder macht sie es nicht und es gibt viele Einstellungen, wie sie halt durch diese verschmutzte Zone, also es gibt halt auch die Zone, die Stadt, in der halt alles irgendwie ungenießbar und düster und verhangen ist. Da sammelt sie dann immer irgendwie Proben und sie lebt tatsächlich in so einer Art in einer der letzten Air Pockets, also so einer Lufttasche auf so einem Berg in so einem Observatorium, wo sie ihre Forschungen betreibt. Mhm. Also visuell schon ganz schön, auch so diese ein bisschen so die Stadt, das ist so alles dann so überwachsen und so die Natur erobert sich das zurück. Aber es passiert halt irgendwie nicht so richtig was in dem Film. Und es gibt wenige spannende Momente und auch so von der Logik her gibt es auch so ein paar Momente, wo man da nicht so richtig weiß, so warum passiert jetzt das, warum passiert das. Und also war nicht so richtig zufrieden damit. Kann man mal gut so am Nachmittag, glaube ich, weggucken. Aber ja, und das ist halt eben so das, wo es mir jetzt schon öfters bei Netflix-Filmen so ging.
Dass das mehr so halt Massenkram ist, ne?
Dass es halt so durchwachsenere Sachen sind, ne?
Das ist halt, wie ein Fernsehfilm teilweise einfach, ne? Ich weiß nicht genau, ich schrecke so ein bisschen davor zurück, weil ich nicht weiß, ob ich das wirklich sehen muss, halt dieses, das von Cuaron Roma, ne, was ja jetzt so der Oscar-Kandidat ist, der auch auf Netflix läuft. Was aber auch schön ist, dass sie den halt eben, der lief auch noch im Kino, der lief sogar hier in Bonn, hat man den auch im Kino sehen können, aber obwohl er parallel schon auf Netflix ist. Naja, ich weiß es noch nicht so genau. Also dieses Velvet Buzzsaw soll halt eben auch noch im Kino laufen, aber ich vermute mal eher nicht bei uns. Aber Roma war groß genug, dass sie gesagt haben, machen wir. Und also auch international im Kino. Aber ja, es gibt halt ja, Filme auf Netflix, ich glaube, das ist so ein bisschen Hit and Miss. Also ich habe auf jeden Fall auch schon gute Filme auf Netflix gesehen. Also, aber das gerade dieses Science-Fiction-Fach, ne? Also mit Cloverfield Paradox haben wir ja auch drüber gesprochen, den habe ich mir ja dann gar nicht mehr angeguckt. Mhm. Aber es gab auch so ein paar Horrorproduktionen oder so. Ich glaube, es kann da immer wieder mal was Gutes dabei sein, aber es ist jetzt so.
Ja, da waren tatsächlich so ein, zwei Sachen dabei, die ich auch gut fand. Zum Beispiel Apostel. Mhm. Da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, weil da der Michael Sheen in einer kleinen Rolle mitspielt.
Ach so.
Das ist so ein bisschen auch so eine Lovecraft-artige Geschichte, spielt auch so in den 20er Jahren so ungefähr und so von so einem Typ, der versucht, seine Schwester wieder zurückzuholen von einer Insel, wo so ein bisschen unheimlicher Kult, wo sie in den Fängen von eines unheimlichen Kultes ist. Und der Anführer von diesem Kult ist halt Michael Sheen. Also der ist visuell und so und auch so von der Spannung her und auch so relativ brutal. Also das hat mir, der hat mir ziemlich gut gefallen.
Hey, hey. Ich hab's noch gesehen. gesehen. Ach, was mir auch, und zwar, das wäre vielleicht sogar schon eine Überleitung zu True Detective, was mir nämlich gar nicht, erst als ich angefangen habe, die zwei Folgen, die jetzt draußen sind, zu gucken, dass Jeremy Saulnier die Regie geführt hat. Der Regisseur von Green Room und Blue Ruin.
Mhm.
Aber auch nur bei den ersten zwei Folgen. Der hätte eigentlich drei Folgen machen sollen, dann gab es irgendwie Scheduling-Probleme oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall haben die wohl länger gebraucht, die ersten zwei Folgen zu drehen. Und deswegen hat er dann die dritte nicht gemacht. Und dafür hat dann der Autor, wie heißt er nochmal, der Nick Pizzalotto oder wie der heißt, oder Pizzilatto, ich weiß es nicht genau. Der hat dann auf jeden Fall dann auch irgendwie zwei Folgen mehr oder eine Folge mehr bei einer Folge mehr Regie geführt und ist noch ein dritter Regisseur über den Verlauf der Staffel. Aber der Regisseur hat zwischen Green Room und jetzt True Detective auch noch einen anderen Film gemacht, der auf Netflix lief. Nämlich Hold the Dark. Ein Thriller basierend auf einem Roman von William Giraldi von 2014. Und das Drehbuch hat der Macon Blair gespielt. Das ist, ich glaube, auch der Hauptdarsteller von Blue Ruin. Der ist so ein Kindheitsfreund von
Jeremy Saulnier. Ah, das ist dieser, der auf Deutsch Wolfsnichte heißt.
Richtig, genau. Genau,
wollte ich mir auch schon mal angucken. Ja.
Mhm. Genau.
Ach super, ja, das ist ein guter Tipp. Weil, also ich war tatsächlich von Blue Ruin, da hört man ja auch immer so viel Gutes. Ich war gar nicht so super begeistert, weil ich auch zuerst The Green Room gesehen habe und dann nachher, ja, da ist man dann, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen underwhelmed von Blue Ruin, weil der halt auch so ruhig ist.
Genau. Ne? Ich muss auch sagen, hat sich für Hausaufgaben angefühlt, als ich ihn geguckt habe. Und Green Room habe ich damals auch bei irgendeiner von den Wochenendgeschichten von Fantasy Filmfest gesehen und war da relativ, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Das war
den fand ich richtig gut. Ja,
jetzt dann wollen wir dann zur neuen Staffel True Detective kommen, weil ich glaube, ich würde auch mal sagen, dass wir erstmal versuchen, spoilerfrei zu bleiben und dann können wir ja über die ersten zwei Folgen komplett, weil ich glaube, das macht ein bisschen spannender, da auch im Detail drüber zu reden. Aber erstmal oberflächlich. Vielleicht so zum Background und auch ohne zu spoilen über die ersten zwei Staffeln, Staffeln was sagen. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe mich nochmal geguckt, ob wir nicht schon mal irgendwann mal über Blue Detective gesprochen haben im Laufe der letzten fast drei Jahre. Also seit wir angefangen haben mit dem Podcast. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssten, aber ich konnte es nicht finden.
Also wir haben auf jeden Fall mal drüber gesprochen, dass ich die zweite Staffel geguckt habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Die habe ich nochmal so nachgeholt, weil ich wusste, jetzt bald kommt die dritte und wollte einfach nochmal so ein bisschen in die Stimmung kommen. Und die erste, die lief.
Ist schon lange her. Ich glaube, das war.
Lief auf jeden Fall schon vor längerer Zeit, aber ich habe die auch erst ein bisschen später gesehen. Ich glaube, wir haben die. Weiß nicht. Vielleicht habe ich mal irgendwie gesagt, so, das habe ich jetzt gesehen und ich fand's geil oder so.
Ich habe es auf jeden Fall in keinem Artikel drinstehen gehabt, weil ich habe mich einfach mal den Text komplett durchsucht, weil ich habe nämlich gestern so ein bisschen Verschlagwortung und Kategorisierung gemacht, habe auch noch ein bisschen am Design gedreht. Also die Webseite wird jetzt immer näher an dem, wo ich eigentlich mal hin wollte. Aber die erste Staffel lief 2014 und dann die zweite, glaube ich, relativ früh schnell danach. Ich glaube sogar fast schon 15 oder ja, lief 2015 die zweite Staffel. Mhm. Also schon, wann haben wir den Podcast angefangen? 2017, nee, 16 haben wir angefangen, 16, ne? Ja. Aber die zwei, also ich fand halt die erste Staffel gut. Ich kann mich, muss ich ehrlich sagen, kaum noch dran erinnern. Das ist mehr so ein Stimmungserinnerungsding, das ich da habe. Und die zweite Staffel kann ich noch weniger erinnern, weil da so viele Figuren drin waren. Das war gut gemeint, aber ging einfach in eine vollkommen andere Richtung, fand ich. Und was ich jetzt sagen muss, ist, bei der dritten Staffel, man merkt so richtig, und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil das Ergebnis ist gut, wie man sich krampfhaft versucht, wieder mehr so zu sein wie die erste Staffel.
Ja, schon. Also ich habe jetzt auch ein bisschen Artikel darüber gelesen, als der Beginn der dritten Staffel jetzt war. Und es war ja wohl tatsächlich so, dass die zweite Staffel relativ schnell gekommen ist nach der ersten, weil sie auch einfach auf diesen Erfolg aufsetzen mussten und dann ein unheimlicher Druck herrschte. Und das ging dann aber auch zu Lasten der Story einfach, weil sie so viel reingepackt haben und es irgendwie so wenig Zeit war, das irgendwie nochmal so ein bisschen auseinanderzudröseln oder ein bisschen besser zu machen. Das haben die auch selber, glaube ich, so mehr oder weniger dann zugegeben, dass das ein bisschen vermurkst war.
Ja.
Also, wobei ich finde schon auch, ja, es war vollgestopft, aber mich hat es auch eigentlich, fand ich auch den Fokus nicht so interessant. So dieses ganze Korruptionsding und irgendwie LA
die
und
Figuren
alles
ist
so
waren
ein bisschen abgehoben.
Also ich würde
das. Man hat das Gefühl, man hat es auch schon mal so ein bisschen gesehen. So. Also ich fand es nicht so originell. Das erste war wirklich so super, was so ein bisschen eingeschlagen hat auch bei mir mehr.
Ja, also ich glaube, was, also Sachen jetzt, die ich dazu gelesen habe, auch war, ja, was die Story angeht, HBO hat dann halt auch überlegt, ob man den Pizzolatto nicht auch dazu zwingen sollte, mit einem Writers Room zu arbeiten, weil er hat tatsächlich die ersten beiden Staffeln, ich glaube jetzt die dritte auch wieder, komplett alleine geschrieben. Also er ist komplett alleine für die Drehbücher verantwortlich. Das ist bei amerikanischen Serienproduktionen sehr, sehr unüblich. Da gibt es dann einen Showrunner, der die Hauptstory schreibt, aber die Skripte für die Einzelfolgen werden dann meistens von einem wechselnden Zirkel von Autoren geschrieben und dann im Writers Room quasi kollektiv bearbeitet. Was auch was in der zweiten Staffel definitiv gefehlt hat, ist, dass ein Regisseur dem Ganzen so eine kreative Richtung gegeben hat, weil das war nämlich in der ersten Staffel, war das ja der Cary Fukunaga, der dann danach Maniac gemacht hat. Also jetzt seitdem. Und in der zweiten Staffel war das auch, ich überlege gerade, war das James Wan, war das, oder wer, irgendwer, irgendein Regisseur, der hat zumindest so Einzelfolgen gemacht, also ähnlich wie jetzt Jeremy Saulnier, irgendwie so 2-3 Folgen. Also erstmal Pizzolatto heißt der Kerl, um es richtig zu sagen. Und Regie hat geführt, Moment, Justin Lin, der genau unter anderem Community, aber auch Fast and Furious Filme gemacht hat. Der hat bei der zweiten Staffel halt Regie geführt. Aber ich muss sagen, also dieses ganze Setting LA hast du einfach so oft irgendwo anders. Da finde ich, war das jetzt kein Gewinn, Dingsbums zu machen, also hier True Detective in Los Angeles. Das, weil die erste Staffel True Detective lebte sehr viel davon, dass das in einer sehr ländlichen Gegend war, mit so ein bisschen so diese, ich weiß nicht, ob das jetzt Hinterwäldler Klischees sind, aber auch so dieses mystische, fast quasi übernatürliche, was da so angedeutet worden ist. Und das ist ja jetzt in der dritten Staffel wieder. Die erste Staffel spielte in Louisiana und wurde auch da gedreht. Das hat sich aber nur so ergeben, weil es in Louisiana günstiger war zu drehen, interessanterweise. Ursprünglich war das nämlich auch geplant, dass das in Arkansas spielen sollte, wo jetzt die dritte Staffel spielt. Und die dritte Staffel
in den Ozarks.
Genau. Ja. Und die dritte Staffel ist jetzt da produziert und spielt auch dort. Und es kommt mir auch, ich finde, es gibt noch eine andere, dann bin ich auch fertig mit meinem, was jetzt so hier dieses die Ähnlichkeiten angeht, die Tatsache, dass wir mit den mehreren Zeitebenen arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das übermäßig falsch in Erinnerung habe, aber in der ersten Staffel hast du ja auch diese Interviewsituation, dass der Woody Harrelson und der Matthew McConaughey quasi später nach dieser Ermittlung in wie auch immer gearteten Rückabwicklung sind und nochmal irgendwie interviewt werden und dass du dann zumindest diese zwei Ebenen hast. Und die dritte Staffel geht ja jetzt noch weiter und du hast drei Ebenen. Was ich aber umso begeisternder finde, weil ich musste nachgucken, ob das wirklich der Mahershala Ali ist, der auch noch den Alten spielt. Weil ich habe gedacht so, krass, es ist ziemlich überzeugend. So, also finde ich.
Das finde ich tatsächlich einen Punkt, der mich sehr stark, den ich sehr, 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 sehr geil fand, wie sie den geschafft haben, so auf alt zu trimmen.
Ja, und wie gut er das auch spielt, ne? Also das ist einfach eine krasse schauspielerische Leistung, ne? Also es ist sowieso ein super Schauspieler, Mahershala Ali, und das muss man sagen, ich finde, auch wenn ich die zweite Staffel sehr enttäuschend fand, waren da trotzdem gute Darsteller drin und es hätte besser sein können, aber dieses Format der Anthology-Serie oder aber, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, wirklich, wenn es, aber wo eine Staffel eine Storyline ist, so wie bei Fargo. Das ist für mich auch immer noch, Fargo fand ich halt eben dann, also ich finde, Fargo hat mehr so auf, ist auf einem höheren Level geblieben, weil True Detective ist so abgestürzt in der zweiten Staffel, dass ich Fargo fast besser finde. Ist aber auch ein schräger Vergleich, weil Fargo immer ein bisschen lustiger, in Anführungsstrichen, war. Aber das Schöne ist an so einer abgeschlossenen Staffel, ist, dass da eben jemand wie Mahershala Ali auch nochmal in einer Fernsehserie mitspielt. Obwohl er ein ausgezeichneter Schauspieler ist, der auch Filme macht, ne? Also, oder hauptsächlich Filme macht. Das ist halt schön, dass der halt eben für die zwei, drei Monate, die das dauert, so eine Serie zu machen, das halt eben dann macht, aber dann nächstes Jahr das nicht mehr machen muss. Und dann kommt halt eben so eine schöne, weiß ich nicht, was sind das jetzt, 8 Folgen, also 8-stündige lang Erzählung raus. Und das finde ich ein angenehmes Format.
Ja, also ich habe richtig Bock drauf jetzt, weil ich meine, man weiß ja auch einfach noch gar nicht so viel jetzt nach den ersten beiden Folgen. Es ist noch sehr viel offen. Es wird sehr viel so geschickt angedeutet durch diese Rückblicke.
Aber auch irgendwie
so ein bisschen so ein Element, was so eine leichte, so ein bisschen so okkulte oder irgendwie mystische Sache andeutet. Man hat schon so erste Andeutungen, wie die zumindest die erste und die zweite Zeitebene miteinander verstrengt sind. Also da gibt es ja den einen konkreten Hinweis.
Ja, ja.
Also und halt auch dieses mit dem Gedächtnis, mit dem teilweise oder so vielleicht Onset Alzheimer's Disease, was in der Zeitebene 2015 halt die Rolle hat.
Ja.
Eine Rolle spielt. Ja,
da würde ich jetzt sogar sagen.
Einfach so dieses, ich finde auch dann da, dass es so eine Art Meta-Element ist, dass sie eine True Crime-Serie da dreht.
Ja, das ist richtig, die dann auch noch True Criminal heißt.
Das finde ich super. Also das finde ich echt sehr, sehr schön. Ja,
also ich muss sagen, ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich würde jetzt kurz an der Stelle jetzt sagen, ab jetzt reden wir auch inklusive Spoiler, dass er damit einmal an der Stelle gewarnt ist, damit wir jetzt, wenn wir über den Fall und was in den ersten 2 Folgen vorkommt, sprechen. Dass wir da jetzt uns keine Gedanken mehr machen müssen. Also ich finde, es gibt ja ganz klare Auslöser. Ne? Man weiß das am Anfang noch nicht, aber es gibt so eine Untersuchung zu dem Fall 1990, weil offenbar jemand verurteilt worden ist, der eventuell unschuldig ist. 1980 ist die eigentliche Geschichte des Kriminalfalls, wo 2 Kinder verschwunden sind und ein Bruder, ein Junge und ein Mädchen, Geschwister. Der Junge ist irgendwie 12 und das Mädchen 10. Und der Junge taucht dann irgendwie kurz danach auf und das Mädchen bleibt vermisst. Und so viel wissen wir bis jetzt. 1990 wird das nachuntersucht. Während der Ermittlungen lernt er eine Lehrerin kennen, die er heiratet, die wiederum schreibt dann ein True Crime Sachbuch über diesen Fall und 1990 wird er dann nochmal interviewt. Er ist inzwischen nicht mehr mit seinem Partner in einem Team, man weiß nicht genau, was da passiert ist und dann die dritte Zeitebene ist 2015, also nach 10 Jahren zwischen den ersten beiden Ebenen, jetzt 25 Jahre später ist er verwitwet, Vater selber von 2 erwachsenen Kindern, hat schon Gedächtnisprobleme und wobei es wird erwähnt, dass er die auch schon 1990 schon hat, ne? Also und der wird 2015 dann für eine Fernsehdokumentation namens True Criminal interviewt. Und so hat das eben der Film halt eben zweierlei Erzählebenen in der jüngeren Vergangenheit und dann halt eben die eigentliche Hauptstory anscheinend passiert, wobei ich nehme an, dass dann später die 1990 auch in der zweiten Hälfte wichtiger wird. Weil quasi so nach und nach was entwickelt wird. Also 90 ergeben sich halt neue Erkenntnisse in dem Fall, nämlich dass das Mädchen anscheinend noch lebt. Und das ist halt dann auch so ein. Ja. Das geht, glaube ich, so Schlag auf Schlag. Ist das noch in der ersten Folge oder in der zweiten? Weil ich glaube, in der ersten Folge findet er die Leiche von dem Jungen.
Das ist in der ersten.
Und dann direkt danach kommt dann die Bombshell mit so: Wir haben die Fingerabdrücke von dem Mädchen gefunden.
Ja, genau.
Also was die Serie sehr gut
war das in der ersten Staffel eigentlich so, dass es da gab es eigentlich nur 2 Zeitebenen, oder gab es da auch noch eine dritte?
Ich meine, es gab 2 Zeitebenen und der Mörder ist quasi nie gefunden worden und dann geht dann die zweite Zeitebene dann so weiter, dass sie ihn dann doch noch finden, nachdem sie sich dann quasi nach Jahren irgendwie dann wiedersehen und so, glaube ich. Also weil
dann wechselt halt der Fokus so ein bisschen. Erst ist es so Rückblick und dann wird die Zeit Zeitebene, aus der das so erzählt wird, dann die eigentliche, in der sie dann nochmal anfangen, den Fall wirklich aufzurollen.
Genau, ne? Und ich frage mich eben, wie das jetzt hier wird. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das am Ende dann irgendwie unbefriedigend fand, wie dann die Auflösung war mit dem, aber in der ersten Staffel, also irgendwas mit, war da nicht was mit einem Kinderschänderring und so noch oder so? Und dann war das aber im Endeffekt danach dieser komische Gärtner, der auf dem Rasenmäher saß oder so. Und das ist auch noch ein bisschen schwammig.
Ja, so, und reiche Leute, die halt irgendwie so alles unter der Decke halten, das war doch so ein bisschen so der.
Genau.
Ding dann, ne?
Ja, aber jetzt so die ersten, also ich habe mir einen langen Artikel durchgelesen und zwei längere YouTube-Videos angeguckt von so einem Kanal, die irgendwie zu allem so Nachanalyse-Videos machen, wo so zwei Typen sich dann über da wirklich fast genauso lang wie die beiden Folgen, also jeweils eine halbe Stunde oder so, und die reden dann irgendwie über die beiden Folgen und dann so Details, über die man nicht gesehen, die man wirklich nicht mitbekommen hat oder so, fand ich schon, lohnt sich bei so einer Serie. Das ist eine Serie, die macht so richtig Bock mitzufiebern. Und ich muss sagen, da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren, während man früher lange warten musste, wenn man das nicht illegal heruntergeladen hat, kann man heutzutage, man kann es über Sky Ticket oder Sky kannst du es gucken, du kannst es bei Amazon kaufen, die ganze Staffel für 24 Euro. Sogar YouTube hat das im Programm. Ich habe Werbung gesehen, als ich die Videos dazu gesehen habe, dass ich auch die Staffel auf YouTube kaufen kann und dann über YouTube streamen kann. Also das finde ich eine gute Sache. Vor allen Dingen, dass man nicht so auf Sky festgelegt ist, weil wegen Game of Thrones, da war ich irgendwie mit Sky nicht so zufrieden. Dann denke ich mir, dass ich mir jetzt so vielleicht eher zu Amazon neigen werde, weil ich da weiß, dass es auf all meinen Geräten gut funktioniert. Ja. Aber
also ein Punkt, der mir noch glaube ich noch entscheidend ist, dass es in vielen Punkten halt doch auch Parallelen gibt. Also ich, da wird es halt ein bisschen schwierig zu sein, glaube ich, dass es nicht zu nah an der ersten Staffel ist. Ich finde halt auch diese Doppel-Cops-Besetzung, auch das, also es gibt sehr viele Sachen, die irgendwie ähnlich sind. Aber sie machen es auch so ein bisschen, versuchen andere Wege zu gehen. Auch so zum Beispiel, dass ja die beiden jetzt in der Staffel 3 sich viel professioneller miteinander haben, auch nicht so dieses Sticheln sich nicht so oder so. Oder sind, also da man erfährt auch eigentlich fast, also es ist, der, ich finde, der Fokus ist fast auch zu sehr sogar auf den Mahershala Alis Charakter. Also man erfährt so von den Steven Dorff nicht so viel. Und auch so, also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Aber so, dass so, also diese ein bisschen ungleiche Paarung in der ersten Staffel, das machen sie nicht so, das walzen sie nicht so stark aus. Und ich finde, es hat auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Gefühl ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ernsthafter auf jeden Fall. Es wird nicht so ein bisschen, wird nicht so ironisiert so an manchen Stellen. Also auch weil so wie der wie dieser ganze Fall auch so ein bisschen dieses Traumatische, darauf wird ein sehr großer Wert gelegt, dass es ihn auch noch 35 Jahre später ist er diesen Fall nicht losgeworden, ne? Das ist ja ein sehr großer Punkt. Und trotzdem halt so ähnliche Setting, ähnliche Zusammenstellung, auch irgendwie, hat es wieder mit Kindern auch zu tun. Also das wird wahrscheinlich die Fragestellung sein jetzt in den nächsten Folgen. Wie schaffen sie es da wirklich eine eigene Geschichte zu erzählen? Es gibt ja auch, also ich habe auch mal so ein bisschen quer gelesen, gibt ja auch Theorien, dass das sogar dasselbe in einem Universum spielen könnte wie die erste Staffel oder da irgendwie so miteinander zu tun hat. Was ich ein bisschen schwach fände eher, weil es dann die Eigenständigkeit von diesen Staffeln ein bisschen untergraben würde.
Also ich ich hoffe, dass es eigenständig ist, ja. Weil das Ich gehe einfach mal davon aus, dass dass es eigenständig ist, also weil es würde die Story irgendwie untergraben, also weniger stark machen. Aber du, also das ist schon, ich finde, das ist auch sowas, was die erste Staffel so, das was die dritte jetzt so mit der ersten Staffel so gemeinsam hat, ne, dass es so darum geht, um, aber das ist ja auch so der Punkt von der Serie, ne? Es geht um den Detective, den Ermittler und was so ein Fall mit so einem Ermittler macht und was so ein Ermittler quasi mit so einem Fall macht quasi, ne? Also, aber es ist schon so, dass bei der ersten Staffel ist sehr stark diese Symbiose oder der Kontrast von Woody Harrelson und Matthew McConaughey war. Der Stephen Dorff hier ist auch also die sind schon ein bisschen gleich, also aber du merkst einfach in der Erzählung, ist einfach dadurch, dass er in allen drei Zeitebenen bisher vorkam, ist er deutlich mehr im Zentrum als es jetzt, also ja, wobei ich aber auch Stephen Dorff gut finde in der Rolle, ne, also der den hätte ich auch gar nicht wiedererkannt, weil ich kann mich noch erinnern, dass er in Blade mitgespielt hat damals, da hat er den Bösen gespielt und hier ist er so ganz verändert und er spielt so ein bisschen schmierigen Typen auch, wobei die aber beide jetzt nicht die besten Polizisten sind am Anfang, ne, also du siehst ja, dass die so
wie sie da auf dem Schrottplatz rumhängen und so, ja. Aber sie wirken trotzdem auch beide sehr, sehr professionell, finde ich auch. Also es wird jetzt, die werden jetzt nicht irgendwie in so eine korrupte Ecke oder in so eine abgehaltete Ecke oder so gesteckt, ne?
Nee, aber ich finde, dass der, also ich finde es aber auch spannend, also ich finde, das ist auch ein interessanter Charakter, einfach weil der so eine gute schauspielerische Leistung bringt. Ich will jetzt wissen, was passiert mit seinen Kindern, ne? Also weil das wird in der zweiten Folge klar, dass die Tochter, seine Tochter, er hat ja wohl einen Sohn und eine Tochter, die Tochter lebt mittlerweile an der Westküste und ist von ihm entfremdet, er kann sich aber nicht mehr erinnern, warum. Das ist auch, das finde ich überhaupt spannend, ne, weil diese Serie, also der Pizzolatto hat wohl gesagt, dass er nicht möchte, er möchte nicht, dass der Mahershala Ali als unreliable Narrator wahrgenommen wird. Aber ich finde, die, so wie die Serie die Sachen so, er meint, was man sieht, ist auch passiert. Meint er. Aber die Frage, aber die Sache ist, es ist geschickt gemacht. In der dritten Zeitebene ist ja schon alles passiert, aber wir erfahren ja nicht sofort, was alles passiert ist. Ne? Also, Handlung entwickelt sich in jeder Zeitebene ein Stück weiter, sodass wir quasi, klar, du hast erstmal die Spannung, so was passiert, wer wird festgenommen 1980, dann was passiert 1990. Und die Frage ist, passiert 2015 auch noch irgendwas? Oder ist es dann einfach nur nochmal so, dass er sich dran erinnert? Ja, weil das. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin also auf jeden Fall angefixt genug, dass ich es weiter gucken werde. Also es ist wirklich eine sehr binge-würdige Serie.
Ja. I woke up this morning, sundown was shining in. I found my broken mind in a brown paper bag. I tripped on a cloud, I fell 8 miles high, tore my mind up on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Das war Überpop Folge 54. Unter www.überpop.de findet ihr alle Folgen und auch weitere Informationen zu jeder einzelnen und ebenso auch Links, wie und wo ihr uns abonnieren könnt. Unsere nächste Folge erscheint am 10. Februar. Darin werden wir Roma von Alfonso Cuarón besprechen. Die Oscar-Nominierungen werden zu dem Zeitpunkt auch bekannt sein und die werden wir dann vermutlich auch ansprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss! I said I never will unwind. I saw so much, I think I broke my mind. Lord, I just dropped in to see what condition my condition was.